Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir hören auf 6 Verse aus dem Alten Testament, dem Buch Jeremia, aus dem Kapitel 1, die Verse 4 bis 9. Dort heißt es: Des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, Herr mein Gott, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin jung. Der Herr sprach aber zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, Spruch des Herrn. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns heute Morgen in diesem Gottesdienst diese Verse von der Berufung des Jeremia, den du als jungen Mann in deinen Dienst gestellt hast und den du so wunderbar als Werkzeug gebraucht hast. Herr, wir wollen nun die Predigt über diese Verse hören. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du in unser Leben hineinsprichst, zu unserem Glauben, zu unserer ganz persönlichen Situation. Dass das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist etwa 130 Jahre her, da hat der Pfarrer Karl Hoffmann in Stuttgart sehr segensreich im dortigen Diakonissenmutterhaus gewirkt. Viele, viele, viele junge Frauen kamen dorthin, um sich als Diakonisse ausbilden zu lassen. Er hat sie zugerüstet und viel Segen ist aus dieser Arbeit erwachsen. Dieser Pfarrer Karl Hoffmann, ein gläubiger Bruder, stellte dann allerdings fest, dass diese Diakonissen sehr diszipliniert sind, dass sie sehr gehorsam sind, aber dass manches, was er intendierte mit seiner Arbeit, gar nicht so auf fruchtbarem Boden fiel. Er war zum Beispiel auch davon angetan, dass man die Bibel lesen sollte, sehr häufig, und das hat er auch den Diakonissen verordnet, aber er stellte fest, dass die schon die Bibel lasen, aber eher so, ja, preußisch, man tut halt seine Pflicht. Ich habe meinen Bibelleseplan, das ist mir vorgegeben, das tue ich, und wenn ich es fertig gelesen habe, mache ich einen Haken dahinter. Und er stellte fest, dass die Bibellese, die er sich so sehr wünschte von seinen Diakonissen, die ihm anvertraut waren, dass da mehr Frucht draus käme. Und dann hat er ihnen eines Tages das deutlich gemacht, dass es zwei Arten gäbe, die Bibel zu lesen. Einmal, dass man sie eben diszipliniert runterliest, Wort für Wort, aber dann das Buch zumacht und dann weitergeht, dass man sie ein Stück weit als ja, zeitgeschichtliches Dokument wahrnimmt. Oder aber, und das war dann die zweite Art des Lesens, die er diesen Diakonissen nahegebracht hat, man möge die Bibel lesen mit einem Fragezeichen. Und zwar dieses Fragezeichen möge man immer wieder an den Text machen, und zwar ein Fragezeichen, das 4 Fragen beinhaltet. Bin ich das? Hab ich das? Weiß ich das? Tue ich das? Das hat er ihnen als Methode ans Herz gelegt, so die Bibel zu lesen, und durfte dann sehr schnell feststellen, dass tatsächlich viel mehr Frucht aus diesem Bibellesen erwuchs, als diesem rein technischen, vorgegebenen Befohlenen. Dass die Schwestern wirklich hingingen und versucht haben, das, was sie lasen, mit ihrem eigenen Leben in Verbindung zu bringen. Bin ich das? Hab ich das? Weiß ich das? Tue ich das? Warum erzähle ich Ihnen das? So wollen wir heute auch an diese Berufungsgeschichte Jeremias herangehen. Man könnte das ja auch lesen wie eine religiöse Urkunde, so tun das die meisten Wissenschaftler, Theologieprofessoren an den Universitäten halt. Man betrachtet das als ein Zeitdokument oder eben als ein historisches Geschehen. Aber damit bleibt das Wort Gottes sehr fern von uns. Wir müssen immer wieder fragen, habe ich das? Bin ich das? Weiß ich das? Tue ich das? Und das wollen wir genau tun. So möchte ich diese 6 Verse in Beziehung setzen mit Ihrem und eurem Glauben und eurem Leben. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, die Berufung Jeremias, eine In-Beziehungssetzung, in der wir fragen wollen, ob wir das wissen, ob wir das haben, ob wir das tun, ob wir das sind. 3 Punkte. Ich möchte sprechen über Jeremias Auserwählung, 2. über Jeremias Ausrede und 3. über Jeremias Angstfreiheit und immer wieder in Bezug zu unserem eigenen Leben, zu unserem eigenen Glauben. Das Erste, die Auserwählung. Jeremias Auserwählung. Er ist auserwählt. So heißt es hier im Vers 5. Gott sagt ihm, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Er ist ein Auserwählter. Es wird ausführlich hier berichtet, dass Gott es klar sagt, du bist auserwählt, das zu tun, was auf dich wartet. Und damit ist Jeremia nicht allein. Wir lesen es immer wieder in der Bibel, dass die Männer Gottes auserwählt, vorherbestimmt, berufen sind. David beispielsweise. Wir kennen diese Geschichte, wo David dann als 8. Sohn von Isai gar nicht von seinem Vater geholt wird, als Samuel kommt, um den neuen König zu salben. Als er die ersten 7 sieht, sagt Gott immer, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und Isai schließlich den Jüngsten holen muss von der Weide und sagt er, das ist er. Der ist derjenige, den ich auserwählt habe. Und David ist das bewusst. Im Heiligen Geist schreibt er im Psalm 139, Herr, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und keiner da war. David ist seine Auserwählung bewusst, dass er der Gesalbte gewesen ist als König, der vor Israel stehen durfte. Auch der, der ihn gesalbt hat, war ein Auserwählter. Er war ein ganz kleines Kind bei dem Priester Eli. Und dann hört er nachts die Stimme, Samuel, Samuel. Da läuft er zu Eli und begreift das erst gar nicht. Und Gott hätte viele andere Propheten auswählen können. Dann hat er einen kleinen Jungen auserwählt, auch er ein Auserwählter. Auch das Volk, dem David, dem Jeremia, dem Samuel angehörten, ist ein auserwähltes Volk. Gott sagt in 5. Mose 7, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle anderen, weil du das Kleinste bist unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Auserwählung. Unser Herr und Gott ist jemand, der auserwählt. Geht dann weiter im Neuen Testament. Johannes der Täufer, der größte aller Propheten, der je gelebt hat. Wenn Sie es sehen in den Geburtsgeschichten mit Zacharias und seiner Mutter, eine besondere Auserwählung, die er erfährt. Oder Paulus, der große Missionar in den ersten Gemeinden, der große Schriftsteller des Neuen Testamentes. Von ihm heißt es in Apostelgeschichte 9, als Hananias sich so beschwert, ja, den können wir doch nicht nehmen, diesen furchtbaren Menschen. Nein, da sagt er, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und Könige und oder das Volk Israel. Und eben habe ich es dem Arno auch zugesprochen, Jesus sagt es auch seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht, die Bestand hat. Auserwählung, das ist etwas, das habe ich gerade versucht, mit diesen wenigen Beispielen deutlich zu machen, ist etwas, was Gott tut. Er wählt Männer und Frauen aus für den Dienst im Reich Gottes. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen diese Geschichte, diese Verse in Beziehung setzen mit unserem Leben und uns fragen, bin ich das auch? Bin ich auch auserwählt? Ja, ein Johannes der Täufer, ja, ein Jeremia, ja, ein Samuel, klar, aber ich? Und dann möchte ich dir heute Morgen als erstes sagen, ja, du bist auserwählt. Du bist auserwählt. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus, also an die ganze Gemeinde dort, nicht an irgendwie den Gemeindeleiter oder einen besonderen Evangelisten oder einen Diakon. Denn in Jesus, so schreibt er, denn in Jesus hat Gott uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns auserwählt, wenn wir wissen, dass er Gott ist. Jeder von euch, der heute Morgen hier sitzt, und jeder von euch, der zugeschaltet ist und sagt, Jesus ist der Herr, Jesus ist auferstanden und erlebt, das weiß ich ganz gewiss, dann wisst ihr, dass ihr Auserwählte seid, denn das ist eine Auserwählung Gottes, dass wir das durch den Heiligen Geist erkennen durften. Gott möchte, dass alle Menschen zu dieser Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sein Wunsch ist, dass alle auserwählt werden und gerettet werden aus diesem verlorenen Geschlecht. Aber es sind nur eine wenige, die das annehmen und tatsächlich zu Auserwählten werden. Und wenn du das sagen kannst, ja, Jesus ist der Herr meines Lebens, zwar von gläubigem Herzen, dann bist du ein Auserwählter und das ist eine ganz besondere Ehre. Dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit, dann kann dir nichts mehr passieren. Das ist eine Ehre, die viel größer ist als alle Ehren dieser Welt. Auserwählung hat ja immer etwas mit Ehre zu tun. Die Olympischen Spiele sind ja vor einigen Tagen zu Ende gegangen. Und was ist das für ein Sportler, wenn er allein nominiert wird für Olympia? Es ist eine große Ehre, wenn er auserwählt wird, sein Heimatland zu vertreten, dort bei diesen Sportwettkämpfen. Oder wenn einer beispielsweise Astronaut wird, da bewerben sich ja auch Zehntausende und hinterher ist es nur einer, der dann im Raumschiff sitzen kann, der dann auserwählt wird. Das ist eine große Ehre. Und es ist auch eine große Ehre, dass wir auserwählt sind, zu Jesus zu gehören. Dass wir Reben an seinem Weinstock sein dürfen. Das ist nicht unser Verdienst. Er hat uns erwählt. Und wir können lange darüber nachdenken, warum wir es greifen durften, warum uns diese Gnade zuteil wurde und anderen nicht. Das ist ein ganz eigenes Thema und das ist wichtig, darüber sich Gedanken zu machen. Aber wir wollen heute darüber nachdenken, dass wir, die wir zu Jesus gehören, diese Ehre haben. Jesus spricht uns das zu, er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn wir auserwählt sind. Aber es ist nicht nur eine besondere Ehre und dafür dürfen wir immer wieder dankbar sein, demütig dankbar sein. Heute Wochenspruch für die kommende Woche ist ja, dass der Herr denen Gnade schenkt, die demütig sind, aber denen, die hochmütig sind, dass er ihnen widersteht. So wollen wir immer wieder dankbar, demütig das annehmen, dass wir von Gott auserwählt wurden, dass wir gläubig sind. Aber es geht ja nicht um unsere Ehre, sondern wir wurden auserwählt, um in dieser Welt Dienst zu tun. Jeremia wurde auserwählt, um Dienst zu tun. Knallharten Dienst musste dieser Mann tun. War ein junger Mann, als er berufen wurde, als er auserwählt wurde, hat dann über 4 Jahrzehnte gewirkt mit furchtbarsten Begleitumständen. Er wurde verhaftet, er durfte keine Kinder haben, seine Frau starb, er durfte nicht trauern. Seine engsten Angehörigen haben ihn verfolgt, er musste ins Gefängnis, er wurde verschleppt, ganz furchtbare Dinge. Aber das war eben der Dienst, zu dem er auserwählt war. Wir lesen das im Buch Jeremia und in den Klageliedern, wie sehr er damit auch hadert. Aber er hat sich seinem Dienst gestellt, zu dem ihn der Herr ausgesondert und auserwählt hatte. Und das ist etwas, was nicht nur bei Jeremia passiert ist, bei Josua, bei Mose, dass sie auserwählt waren zu einem besonderen Dienst. Das ist auch bei uns so. Weißt du das? Weißt du das, dass Gott dich auserwählt hat, zu einem besonderen Dienst, nicht auserwählt hat, dass du einen schönen Garten hast, dass du mit deinen Aktien große Gewinne machst, dass du ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau bist. Nein, dass du einen Auftrag im Reich Gottes hast, dass er vor Urzeiten schon gute Werke geschaffen hat, die du erledigen sollst. So heißt es in Epheser 2. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist. Denn wir sind sein Werken, jetzt kommt es, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hast du dich schon mal gefragt, was die guten Werke sind, in denen du in der nächsten Woche und in der nächsten Zeit wandeln sollst? Was ist dein Auftrag? In nicht dienenden Christ Gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Wer zu Christus gehört, ist Rebe am Weinstock und der bringt Frucht oder er bringt keine Frucht. Bringt er keine Frucht, dann wird er weggenommen. Das müssen wir auch in aller Deutlichkeit sagen. Auserwählung ist nicht etwas einmal passiert und dann ist das ein Ewigkeitswert. Nein, es gab Leute in der Bibel, die sind auserwählt worden, die hatten die besondere Gnade Gottes und ihnen ist diese Gnade weggenommen worden. Denken wir an Bileam, Mann Gottes, Prophet Gottes, der aber die falschen Wege geht und aus dem Segen in den Fluch tritt. Denken wir an Saul, der Gesalbte des Herrn, auf den Gott den Segen liegt, der aber ungehorsam ist, sich von Gott entfernt und der den Segen verliert. Auserwählung ist etwas, was Gott uns anbietet, was wir annehmen müssen oder ablehnen können. So heißt es in Lukas 7 von den Pharisäern. Sie verachteten, heißt es da, sie verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von Jesus taufen. Und so, wir können es ablehnen und wir können auch aus der Auserwählung herausfallen. Wir können unsere Gnade verlieren. Es ist eine Irrlehre, wenn Menschen davon berichten, es gäbe eine Unverlierbarkeit des Heils auf dieser Welt. Dann kommen die Leute und sagen, Herr Latzel, aber es steht doch in der Bibel halt, meine Schafe hören meine Stimme und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Oder in Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Wenn die Leute dann kommen, dann muss man ihnen immer erzählen halt, dass es in der Sprache schon sauber darauf ankommt, dass man das Genus Verbi erkennt, also ob davon aktiv und passiv die Rede ist. Passivisch kann uns tatsächlich nichts passieren. Davon handeln all die Bibelstellen, die davon vermeintlich reden, man könnte sein Heil nicht verlieren. Also wenn ich das nicht will, dann wird nicht meine Glaubensschwäche, meine Sündhaftigkeit, die Erbärmlichkeit meiner Nachfolge mich von Christus trennen. Das nicht. Wenn ich an Jesus bleiben will und es versuche, dann bleibe ich auch an ihm. Aber, das Passivische, aktiv kann ich mich von ihm trennen. Wie beim verlorenen Sohn. Gott zwingt niemanden in die Liebe hinein. Aktivisch kann ich mich trennen. Ich kann falsche Dinge tun, die irgendwann dazu führen, dass ich tatsächlich aus meiner Auserwählung herausfalle. Deshalb ist es so wichtig, was wir eben gehört haben, Johannes 15. Bleibt in mir. Ihr müsst an mir bleiben. Ansonsten ist die Rebe irgendwann ab und dann erstirbt sie. Wir müssen an Jesus Christus bleiben. Und wehe denen, die lehren, einmal an Jesus und immer dabei. Judas war auch bei Jesus. Der kannte den Heiland und hatte alles gesehen. Bleibt am Herrn und Heiland, damit ihr nicht rausfallt aus eurer Auserwählung. Ich erkläre das gerne mit einem Beispiel, wie das ist mit diesem aktiven und passiven Halt, wie man rausfallen kann, dass man eben da nur aktiv selber gehen kann, mit dem Regierungsbunker, der früher in Ahrweiler bei Bonn war, in Zeiten, als sich die Atommächte gegenüberstanden im Kalten Krieg. Da hat die Bundesrepublik Deutschland dort in Ahrweiler das größte damalige Gebäude unterirdisch gebaut, einen Atombunker für die Regierenden halt mit 17 Kilometer Gängen. Das war sogar ein Heimprojekt, war damals das teuerste Gebäude, das jemals in Deutschland gebaut worden ist. Und in diesem Atombunker war man selbst sicher, wenn eine Atombombe auf diesen Atombunker fiel. Ich sage dann immer, wenn man in diesem Atombunker ist, den es heute noch gibt, und draußen ein Gewitter passiert, dann kann einem nichts geschehen. Da ist man drin sicher, da können die Blitze einschlagen, das ist genau das, was die Bibel sagt hat, und kann nichts trennen von der Liebe wenn wir Gottes, wenn wir in ihm bleiben. Aber wenn jemand den Fehler macht, den Bunker zu verlassen, draußen vor die Tür zu gehen, dann kann es ihm passieren, dass ihn der Blitz erschlägt. Dann hilft ihm der Bunker im Hintergrund nichts. Das meint es wirklich, in Jesus zu bleiben, nicht aus der Auserwählung herauszufallen. Und da möchte ich noch einmal fragen, weißt du das, dass du auserwählt bist? Und weißt du auch, dass wenn du nicht an Jesus bleibst am Weinstock, dass du rausfallen kannst aus deiner Auserwählung? Das ist zum ersten Punkt dieser Predigt, die Auserwählung Jeremias in Beziehung zu unserem Leben. Ein zweites, die Ausrede Jeremias. Da sagt er hier im Vers 6, nachdem Gott ihn berufen hat, ich aber sprach, ach Herr, mein Gott, die Lutherbibel übersetzt hier, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Das ist ein Wahnsinn, dieser Satz. Den muss man so ein bisschen philologisch durchdringen. Nämlich das, was ich gerade betont hatte mit ach Herr, mein Gott, respektive ach Herr, Herr, da steht im hebräischen Urtext Jahwe Adonai. Das heißt so viel wie Jahwe Herr. Und sagt eben, Jahwe ist mein Gott, der Herr ist mein Gott. Und das sagt Jeremia hier auf der einen Seite: Jahwe, du bist mein Gott, du bist der Herr, der Herr, aber den Job, den du mir geben willst, den will ich nicht machen. Er versucht sich zunächst mal rauszureden. Das ist übrigens das, was Jesus in der Bergpredigt anspricht und sagt: Es gibt viele, die zu mir sagen, Herr, Herr. Fragen die Leute immer wieder, warum sagt Jesus denn da zweimal Kyrios, Kyros, zweimal Herr, Herr? Das ist genau diese Verbindung zu diesem alttestamentlichen Text. Wenn Jahwe mein Herr ist, dann ist das das eine, dass ich das zu bezeugen und zu bekennen habe und zu sagen. Aber wenn das so ist, dann, so sagt Jesus, nur die kommen ins Himmelreich Gottes, nicht die Herr, Herr sagen, sondern die den Willen des Vaters im Himmel tun. Das gehört auch mit dazu. Es reicht nicht allein nur zu sagen, Herr, 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 mein Gott, sondern du musst auch den Willen unseres Herrn und Heilandes tun. Dafür wird in der Bibel immer wieder gewarnt von denen, die sagen, ja, ja, Herr, Herr, aber den Willen dann doch nicht tun. Lukas 14, die Einladung zur großen Hochzeit, da sagen auch alle, ja, ja, wir kommen, ja, wir kommen. Und als es dann konkret wird, dann redet sich einer nach dem anderen raus. Ich habe eine Frau gewonnen, die muss ich erst heiraten, ich habe einen Acker gekauft, ich habe neues Gespann Ochsen mir besorgt, halt geht alles leider nicht. Das ist etwas ganz Wichtiges und da müssen wir gucken, dass wir nicht in diesen Fehler, in diese Ausrede des Jeremias verfallen und sagen, ja, Jahwe ist mein Gott, Jesus ist mein Gott, aber dann nicht den Aufträgen Gottes nachkommen und uns rausreden. Und das begründet er ja noch auch so fein sauber. Er sagt dann hier, ja, ich kann gar nicht reden, ich tauge nicht zu predigen. Er beruft sich auf seine vermeintlich beschränkte Sprachfähigkeit. Übrigens ist es eine beliebte Ausrede bei Männern Gottes. Die Bibel ist da ja offen. So ein großer Gottesmann und er kommt mit so einer Ausrede. Mose, noch so ein großer Gottesmann, der kommt mit genau derselben Ausrede in 2. Mose 4. Da sagt er, ach, ich bin nicht beredet und ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge, so sagt er das. Ich kann auch nicht reden. Kennst du diese Ausrede? Wenn es heißt, Zeuge zu sein gegenüber deinem Arbeitskollegen in deiner Nachbarschaft? Ach, ich doch nicht. Ich habe doch nicht so die Rhetorik eines Wilhelm Buschs. Ich kann das doch nicht so. Ich würde ja gerne, aber meine Worte, die werden keinen Erfolg haben. Wisst ihr, wenn es darauf ankommt, auf die geschliffene Rhetorik oder die brillante Theologie, dann können wir alle einpacken. Dann bräuchte ich mich hier auf diese Kanzel nicht zu stellen, dann müsste hier niemand mehr stehen. Es kommt beim Predigen, bei der Weitergabe des Evangeliums, beim Dienst für Jesus Christus, beim Dienst für den Herrn, nur auf die Bevollmächtigung durch Gott an. Und da kannst du stammeln, da kannst du stottern und da kannst du, wenn du es in Vollmacht tust, Menschen erreichen. Und umgekehrt, du kannst die schlauesten Dinge erzählen und es passiert nichts. Unser Pastor Huntemann, der hier lange Dienst getan hat in der Kirche, der hatte so viele schlaue Leute erlebt in seinem Leben, so viele vollmächtige, brillante Rhetoriker, aber vom Glauben keine Ahnung. Der musste nach Hamburg zu dem Amerikaner Billy Graham, der so ungeschliffen und so wenig brillant, aber da war die Vollmacht, dass er erreicht wurde vom lebendigen Glauben. Spurgeon, von dem du eben gesprochen hast, Arno Halt, bei dem war es ganz genauso. Der hat als junger Mann immer nach den brillanten Predigern gesucht und wollte endlich erkennen halt, ja, wo ist denn das Heil? Und er dachte, je schlauer einer ist, desto tiefer wird er ihn hineinführen und war verzweifelt, weil er nicht die schlauesten Leute hat. Und jetzt hat er gehört, es kommt wieder ein ganz großer Prediger, das war im Dezember, hier bei ihm in der Stadt zu einer Gemeinde, hat er sich früh morgens aufgemacht, aber da war ein furchtbarer Schneesturm, er konnte diese Gemeinde nicht erreichen. Da war er ganz verzweifelt, sagte sich aber, naja, wenn ich da nicht hinkomme zu diesem brillanten Prediger, muss ich trotzdem irgendwo in den Gottesdienst gehen und geht dann in die nächstliegende Gemeinde zu den Primitivmethodisten. Gibt es heute kaum mehr in England halt und hat dort dann Gottesdienst besucht und zu denen kam auch kein Prediger. Der Schneesturm war so gewaltig, dass der Prediger nicht kam. Die hatten keinen Prediger. Und dann ist ein alter Bruder aufgestanden, der war nicht vorbereitet, der hat sich nur vorne hingestellt und hat immer wieder so ein Jesaja-Wort zitiert, wendet euch zum Herrn aller Welt endet, so werdet ihr gerettet werden. Und hat das 40 Minuten lang gepredigt, nichts anderes. Dann hat er Pause gemacht, wieder das erzählt und irgendwann hat er Spurgeon angeguckt und hat zu dem gesagt, und du auch, junger Mann, wende dich zum Heiland, dann wirst du gerettet werden. Und in dem Moment schlägt es ein und Spurgeon bekehrt sich, nicht durch die Intellektualität irgendwelcher brillanter Theologen, sondern alter Opa, der nach vorne ans Rednerpult gegangen ist und in Vollmacht gesprochen hat und diesen Prediger dann erreichen konnte, der später Prediger geworden ist. Das ist ganz wichtig. Wenn wir denken und uns rausreden, ja, ich habe doch nicht so eine Sprachfähigkeit. Ich tauge nicht zum Predigen. Jetzt nochmal, wir wollen ja heute diesen Predigtext mit unserem Leben in Verbindung setzen. Hab ich das? Tue ich das? Ist das vielleicht so eine Ausrede, die du auch gebrauchst? Ja, ich kann das nicht so richtig. Oder diese Ausrede, die er hier als zweites dann gebraucht, er sagt als erstes, ich tauge nicht zu predigen, ich bin zu jung. Ich bin von meiner Person nicht geeignet, diesen Job zu tun. Auch übrigens die Ausrede, die Mose gebraucht hat. Er sagt dann zum Herrn, als er ihn beruft, wer bin ich denn schon? Ich bin doch nur so ein Flüchtling und ich bin nur ein Krimineller, habe dann Ägypten einen Tod geschlagen. Nix, sagt Gott, dich sende ich zum Pharao, ich werde mit dir sein. Es ist ja auch so häufig so, dass wir uns dann die Evangeliumsweitergabe, den Dienst im Reich Gottes verbieten, aufgrund unserer gesellschaftlichen oder geschäftlichen Stellung, die wir haben, sei es, dass wir der Vorgesetzte sind und sich das nicht gebührt, dem Untergebenen das zu sagen oder umgekehrt, ich als Untergebener in diesem Verhältnis dem Chef das nicht zu sagen habe, ich bin nicht geeignet, das zu tun. Und wir lassen uns vom Widersacher diese Ausreden auf die Zunge legen und dann schweigen wir. Und Jeremia ist genauso, er kommt genauso, die Bibel sagt uns das, aber das werden wir gleich im dritten Punkt sehen, wie der Herr das letztlich wegwischt halt. Aber ich möchte an diesem Punkt nochmal fragen, dich ganz persönlich, wie sieht es da aus mit deiner Ausredekultur? Hältst du dich auch nicht für theologisch sprachfähig? Hältst du dich auch für ungeeignet? Nein, gerade dich hat Gott auserwählt, von ihm weiterzuerzählen, in deinem Umfeld sein Evangelium Menschen weiterzugeben, mit denen du zu tun hast. Ein drittes, Jeremias Angstfreiheit. Ja, er hat einen Einspruch erhoben, er hat sich ausgeredet und dann kommt ein gewaltiger Zuspruch unseres Herrn und Heilandes. Fürchte dich nicht, sagt Gott zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, will dich erretten. Und dann heißt es, ich lege meine Worte in deinen Mund. Da ist dieser Jeremia, der sich erst rausreden will und dann erlebt er diese Zusage des lebendigen Gottes. Den Aufruf zur Angstfreiheit, die dann auch begründet wird. Gott sagt ihm, ich werde mit dir sein. Gott sagt ihm, ich werde dich erretten. Und Gott sagt ihm, ich werde deine Sprache unterstützen. Also er wischt die Argumente der Ausrede einfach weg. Da kann man sagen, hey, dass dann Jeremia für 40 Jahre Dampf hatte, den Dienst zu tun, das ist ja verständlich. Aber wie ist denn das bei mir? Wir fragen ja heute, habe ich das auch? Bin ich das auch so gesegnet durch solche Zusagen? Das möchte ich euch in diesem dritten und letzten Punkt vor Augen stellen. Jawohl, diese Aussagen gelten genauso eins zu eins euch wie Jeremia. Gott sagt euch, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Und dann sagt ihr als erstes zu, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Übrigens, das sagt Gott immer wieder den Männern Gottes zu Mose, als er loszieht, 2. Mose 3, sagt er, ich werde mit dir sein. Oder Josua 1,9, als er ins Land einzieht, ich werde mit dir sein. Er sagt es dem Jeremia und er sagt es dir. Im Taufbefehl, Matthäus 28, den du aller Wahrscheinlichkeit nach schon als kleines Baby, als Säugling in deinem Leben gehört hast, da sagt Jesus Christus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt kommt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich darf das heute noch einmal wiederholen. Jesus ist bei dir bis an das Ende der Welt. Gott ist mit dir und deshalb darfst du angstfrei nach vorne gehen. In deinem Verkündigungsdienst, aber auch in all den anderen Dingen. Gott ist mit dir. Übrigens, das ist Gott ganz wichtig, dass wir das wissen. Als Jesus Mensch wird, als Gott Mensch wird, da kriegt er den Namen neben Jesus Immanuel. Wenn Sie nachlesen in Matthäus 1 und Jesaja 7 und Immanuel heißt, das wird dann auch erklärt in Matthäus 1 halt, Immanuel heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Das ist in Jesus deutlich. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist der lebendige Gott mit dir. Weißt du das? Und wenn du das weißt, brauchst du vor nichts mehr Angst zu haben, wenn der lebendige Gott dich begleitet. Denn er will dich erretten. Das ist das Zweite, was er ja hier Jeremia zusagt. Er sagt, ich will dich erretten. Auch das ist ja das, was unser Herr und Heiland tut. Er ist ein rettender Gott. Am Schilfmeer hat er das Volk Israel aus unmöglichster Situation herausgerettet. Einen Daniel in der Löwengrube aus unmöglichster Situation herausgerufen. Und bei mir rettet er mich auch. Auch dich rettet er. Das darf ich dir nochmal zurufen, auch wieder von dem Namen unseres Gottes, dessen Name ja Jesus ist. Jesus, dieser Name, heißt übersetzt, Jahwe ist Rettung. Auch darauf legt die Bibel ganz viel Wert, auch wiederum Matthäus 1. Es ist ganz wunderbar, wie das Neue Testament beginnt, eben mit diesen beiden Erklärungen der Worte, Immanuel und Jesus. Und als da Jakob diesen Traum hat, da sagt Jesus ihm, gib ihm den Namen Jesus, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und wenn wir den Namen Jesus haben, dann haben wir als allererstes eins, Rettung von unseren Sünden und damit Rettung vom ewigen Tod. Wir sind Gerettete. Das ist das, was uns auszeichnet. Jeremia sagt er das noch verheißend zu. Uns kann er das schon rückblickend sagen, das ist mehr als was Jeremia hatte. Wir sind gerettet. Du bist gerettet. Weißt du das? Ich möchte noch einmal fragen vor diesem Hintergrund. Das ist ja heute so der Duktus in der Predigt. Weißt du, dass du gerettet bist vor dem Tod? Du brauchst dich nicht zu fürchten, wenn du stirbst, sondern du weißt, dann geht es erst richtig los. Dir kann nichts mehr passieren in dieser Welt. Du bist gerettet. Halleluja. Und ein drittes, was Jeremia hier zugesagt hat, was ihm Angstfreiheit geben soll, ist, ja, wenn du denn unterwegs bist und mit ihnen sprechen wirst, sagt der Herr zu ihm, siehe, dann lege ich meine Worte in deinen Mund. Wenn du für mich Dienst tun wirst, wenn du deiner Auserwählung nachkommst, sagt Gott hier, dann bist du nicht alleine, da bin ich mit dir. Und ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Diese Worte, das muss man sich vorstellen, dieses Wort, das die ganze Welt geschaffen hat, legt Gott in den Mund Jeremias. Dass der keine Angst mehr zu haben braucht in seinem Dienst, ist klar. Aber wir fragen ja, bin ich das? Weiß ich das? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Ja, auch das dürfen wir genauso für unser Leben hören und genauso annehmen. Jesus hat uns das zugesagt. Er hat gesagt in Matthäus 10, wenn sie euch nun oder antworten werden, so sorgt nicht, was ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seidet, die da reden, sondern eures Vater Geist ist es, der durch euch reden wird. Seit Pfingsten, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes wissen wir, dass Gott es ist, der nicht nur durch die Propheten, durch einzelne Männer im Alten Testament gesprochen hat, sondern nun kollektiv durch all diejenigen, die zu ihm gehören. Und wenn du diese Ausrede am zweiten Punkt gebrauchst, ja, ich kann ja nicht so sprechen, ich bin ja nicht so vollmächtig, ich habe das ja nicht, dann ist das eine Lüge des Widersachers. Wenn du für Jesus Christus Zeuge bist, dann darfst du wissen, dass Gott dir mit deiner ungeschliffenen Rhetorik, mit deinen gestalzten Worten Vollmacht geben wird. Er wird deine Worte bevollmächtigen. Und du bist nicht dafür verantwortlich, dass du einen anderen durch irgendwelche intellektuellen Gedankenspiele überzeugen kannst vom Glauben. Nein, das macht der Herr alleine, der die Worte in deinen Mund legt. Das ist übrigens wichtig auch für jeden Prediger, jeden Pastor. Das Allerwichtigste, dass er weiß, es kommt nicht auf meine Theologie, es kommt nicht auf meinen Intellekt, es kommt nicht auf meine Rhetorik an, sondern das Entscheidende, das ist nur, dass Gott mir Worte in meinen Mund legt. Und ob diese Predigt Vollmacht hat, liegt nicht daran, was ich in 3 oder 4 Stunden am Schreibtisch erzeugt habe, sondern liegt daran, ob meine Gebete erhört wurden und der Herr dieser Predigt Gnade schenkt oder auch nicht. Aber da möchte ich dich noch einmal fragen, weißt du das, dass Gott deine Sprache unterstützt und dass er auch in deinen Mund seine Worte legt, genauso wie er das bei Jeremia getan hat? Und wenn du das weißt, wenn du weißt, dass er seine Worte in deinen Mund legt, wenn du weißt, dass er mit dir ist, wenn du weißt, dass er dich gerettet hat, dann darfst du angstfrei sein. Weiß es eher, fürchte dich nicht. Und dann möchte ich dich nochmal fragen, bist du das, angstfrei? Oder gibt es momentan Dinge in deinem Leben, die dir Furcht, Sorgen und Kummer machen? Du nicht angstfrei bist. Dann auf zu Jesus, zum Weinstock und sich von ihm anrühren lassen und diese Worte neu hören und annehmen. Und dann werdet ihr merken, wie die Angst geht. Gott ist mit euch, Gott ist mit dir. Er errettet dich und er unterstützt dich bei all dem, was du für ihn tust. Jeremias Berufung, eine In-Beziehungssetzung, seine Auserwählung, seine Ausrede und seine Angstfreiheit. Ich möchte Sie nicht nur für diese Predigt bitten, sich das zu fragen, sondern immer wieder, wenn Sie die Bibel lesen, bin ich das, habe ich das, weiß ich das und tue ich das. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.